es ist eins US indonesische Zeit oder 18 Uhr UTC.
Aus Jakarta, der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia mit dem Programm in deutscher Sprache.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien.
Sie können jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 und 11785 kHz hören.
Sie können auch unsere Sendung über voinews.id/German hören.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Donnerstag, den 30. August 2018. Die Stimme Indonesiens in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar, Vergangenheit und Gegenwart. Unser Indonesien. Wunderbares Indonesien. Das Programm Unsere Sprache und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Puja Astuti, Sri Unun, Nunung Nursiah und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens mit Nachrichten.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten. Hören Sie zunächst die Schlagzeilen. Indonesien und Namibia stärken Wirtschaft zusammenarbeit. Vizepräsident Yusuf Kalla fordert die Verwendung erneuerbarer Energie 2025. Indonesien zeigt gegenüber den USA sein Engagement, Frieden im Gebiet zu bewahren. Regierung entwickelt ernsthaft 10 neue Touristenziele. Indonesien errang bis zum 11. Tag der Asian Games 2018 30 Goldmedaillen. Unter der neuen Aufsichtsratsvorsitzenden bereitet PT Pertamina 3 kurzfristige Pläne vor. Und nun zu den Einzelheiten. Der namibische Präsident Hage Geingob hat heute den 30. August dieses Jahres ein bilaterales Treffen mit dem indonesischen Präsidenten Joko Widodo abgehalten. Dieses Treffen ist der Teil zur Erörterung der Zusammenarbeit beider Länder, die zuvor beim Indonesisch-Afrikanischen Forum IAF 2018 erörtert wurde. Der Direktor für Afrika des Indonesischen Außenministeriums, Daniel Tumpal Simajuntak, sagte am 29. August in Jakarta, dass der Indonesian Besuch von Hage Geingob dazu diene, die politischen Beziehungen beider Länder zu konkreten Wirtschaftsbeziehungen zu konvertieren. Laut Simajuntak hätten Hage Geingob und seine Delegation die Indonesische Industrie- und Handelskammer getroffen und den staatseigenen Betrieb PT Wika besucht, um den Bau der Infrastrukturen in Namibia zu erörtern.
Bahwa penekanannya memang mengkonversi hubungan politik yang sudah sangat erat. Pak Presiden Namibia tadi juga menyampaikan Indonesia salah satu pendukung utama kemerdekaan Namibia.
Di Betuono isti konvertirung dir engen politisen beciungan. Her presidens Namibia saat oha erklärt das Indonesien einer der Unterstützer der Unabhängigkeit Namibias is. Di außen politik unseres Landes ist die Existenz der Botschaft, wie der Präsident nun übereinstimmt, dass die engen politischen Beziehungen zur konkreten Wirtschaftszusammenarbeit konvertiert wird. Der Präsident wird am Donnerstag den Heldenfriedhof Kalibata besichtigen und mit der indonesischen Industrie- und Handelskammer Kadin ein Geschäftsforum durchführen. Alle Minister und der Präsident besuchen auch PT Wika. Daniel Tumpah Simanjuntak erklärte weiter, Hage Gengob werde beim indonesischen Besuch von vier Ministern und seinem Vize-Premierminister gleichzeitig der Außenminister begleitet. Die Stärkung der Wirtschaftszusammenarbeit mit Namibia sei einer der Fokusse der indonesischen Diplomatie in einigen letzten Jahren, um nicht traditionelle Märkte zu eröffnen. Der indonesische Vizepräsident Yusuf Kalla hat am Mittwoch, den 29. August dieses Jahres, die 6. größte erneuerbare Energiemesse Indo-IBTKE Connect 2018 in Jakarta eröffnet. Dabei sagte Yusuf Kalla, dass der heutige und zukünftige Energiebedarf der Hauptbedarf im Leben sei. Alle Aktivitäten brauchen Elektrizitätsenergie und andere Energie. Yusuf Kalla fuhrt, dass das Wachstum des jährlichen Energiebedarfs sich mindestens 3% steigere. Dies werde nicht von der Steigerung der fossilen Energieversorgung, die sich weiter vermindere, begleitet. Dafür soll man die Verwendung der erneuerbaren Energie 2025 aufgrund des Mandates des Gesetzes wirklich realisieren. Das Ziel der Verwendung der erneuerbaren Energie 2025 soll bis 100.000 Megawatt erreichen. Diese erneuerbare Energie umfasse unter anderem Erdwärmeenergie, Meereswindenergie und Solarenergie. Das Elektrifizierungsziel soll den Bedarf der elektrischen Energie in ganz Indonesien decken. Der Vizepräsident gab seine Hoffnung zum Ausdruck, dass die Unternehmer und Investoren dieses Programm auf Sumatra, Java, Kalimantan, Sulawesi und Papua unterstützen könnten. Der indonesische Verteidigungsminister Riami Chatria Kudu bestätigt, dass Indonesien das Engagement habe, den Weltfrieden zu erhalten. Dies werde unter anderem durch die Entwicklung der Staatsverteidigungsarchitektur realisiert, um Sicherheit und Stabilität zu verwirklichen und gleichzeitig den Wohlstand in der Region als integralen Teil der nationalen Interessen zu stärken. Dies sagte Riami Chatria Kudu am Dienstag, den 28. August 2018 Ortszeit, bei einem Ehrenbesuch beim US-Verteidigungsminister James Mattis in Washington, D.C. Er erklärte weiter, durch die Verwirklichung der Friedens- und Sicherheitsstabilität in der Region werde auch die wirtschaftliche Entwicklung gefährdet und das Wachstum der inländischen Wirtschaft sich verbessern. Nach der Meldung der indonesischen Nachrichtenagentur Antara am Mittwoch, den 29. August dieses Jahres, sagte Riami Chatria Kudu, dass Engagement Indonesiens stehe im Einklang mit der Verteidigungspolitik der Vereinigten Staaten, nämlich dem Motto A Good Fit for Our Times, was die Entwicklung der Verteidigung für die friedliche Zwecke betont. Indonesiens Stimme dem Konzept der Politik des freien und offenen Indo-Pazifiks FOIP zu, das eine bedeutende Rolle beim Aufbau von Sicherheit und Friedensstabilität in der Region spiele. Die indonesische Regierung ist seriös, Chenoyo Tristan Chile in Indonesian to Antwikan, the aspirated Benan Sweden, the Zakta, the Indonesian Coordination Minister Luhut Bin Sarpanjaitan Amitwo, the Noyun Chan Chichten August 2018, Nader Meldung der Indonesian Nachrichten Agentur Antara in Jakarta. In diesem Zusammenhang bemüht sich die Regierung darum, die Einrichtungen dafür zu bauen, um die Entwicklung der 10 neuen Touristenziele zu fördern. Die Regierung baut nicht nur Straßen, sondern auch Gasthäuser für in uns ausländische Touristen, damit sie dort lange bleiben können. Der Minister erklärte weiter, diese 10 neue entwickelnde Touristenziele seien unter anderem der Tobase in Nord-Sumatra, Blitung in Bangka Blitung, Tanjung Lesung in Banten, die Inselgruppe 1000 in Jakarta. Das indonesische Team belegt bis zum 11. Tag der Asiatischen Spiele Asian Games 2018 den 4. Platz mit 30 Goldmedaillen, 22 Silbermedaillen und 36 Bronzemedaillen. Das chinesische Team belegt dabei den 1. Platz mit 102 Goldmedaillen, 67 Silbermedaillen und 50 Bronzemedaillen. Danach folgen Japan mit 52 Goldmedaillen, 47 Silbermedaillen und 63 Bronzemedaillen. Und Korea mit 37 Goldmedaillen, 42 Silbermedaillen und 50 Bronzemedaillen. 14 von 30 vom Indonesischen Team errungenen Goldmedaillen kommen aus Pencaksilat. 6 davon wurden im 11. Tag der Asian Games errungen. Pencaksilat wird zum ersten Mal bei den Asian Games 2018 gewertet. Nur 16 Länder entsenden dazu ihre Pencaksilat-Kämpfer. Sie sind Indonesien, die Philippinen, Singapur, Uzbekistan, Brunei Darussalam, Pakistan, Indien, Kirgistan, Nepal, Japan, Laos, Thailand, Timor Leste, der Iran und Vietnam. Das indonesische Ministerium für Staatsbetriebe hat am Mittwoch, den 29. August dieses Jahres, bei der öffentlichen Sitzung der Aktionäre in Jakarta Nike Widiawati als Aufsichtsvorsitzende der staatseigenen Ölgesellschaft PT Pertamina offiziell benannt. Neben Nike Widiawati wurden auch Darmawan Samsu als Upstream-Direktor und Kus Hartanto als Direktor für Arbeitskräfte ernannt. Nach der Ernennung sagte Nike Widiawati, dass sie am Anfang ihrer Amtszeit sich auf drei kurzfristige Pläne fokussieren werde, die in diesem Jahr erledigt werden müssten. Es handele sich dabei um die Reduzierung des Importes, das Raffinerieaufbauprojekt und die Implementierung des Treibstoffs Biosolar 20% oder B20.
Yang diamanakan pemerintah, yang pertama adalah harus mengurangi impor. Itu yang pertama dan harus
von der Regierung haben sie zunächst das Mandat, den Import zu reduzieren, was im zweiten Semester realisiert werden solle. Ihre zweite Aufgabe bestünde im Bau der Raffinerie, also werde es eine Raffinerie geben, die in diesem Jahr gebaut werden solle. Ihre dritte Pflicht sei die Implementierung von Biosolar B20. Diese drei Pläne seien kurzfristige Projekte, sie mussten noch in diesem Jahr beginnen. Nike Widiawati fuhr fort, sie sei bereit, den verschiedenen Größen Herausforderungen entgegenzutreten, um die nationale Energie-Selbstständigkeit zu realisieren. Da würde das gesamte Raffinerieaufbauprojekt einer der kurzfristigen Pläne von Pertamina dieses Jahres. Es bestehe im Einzelnen aus den Raffinerieprojekten in Cilacap, Centraliapa, Balikpapan aus Kalimantan, Dumai, Rio, Tuban aus Java und Bontang aus Kalimantan. Liebe Zuhörer des Thema Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 17.004,15 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 14.888,67 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 14.631 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 30 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 61%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesien aus aller Welt, die Stimme Indonesien des Stadtrundfunks RRI World Service dankt Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung treu verfolgen. Außerdem danken wir Ihnen auch für Ihre Teilnahme am Internationalen VOI-Quiz 2018. Das Internationale VOI-Quiz 2018 hat am 31. Juli 2018 geschlossen. Aufgrund des Sitzungsbeschlusses des Leiters der Stimme Indonesien Nummer 121 von 2018 über die Gewinner des Internationalen VOI-Quizzes 2018 veröffentlichen wir den Namen der drei Hauptgewinner. Diese drei Hauptgewinner bekommen einen Urlaubpreis in Indonesien. Es sind folgende Personen. Nummer 1. Petrus Pius Kerkhoff aus den Niederlanden. Nummer 2. Rasem bin Muhammad bin Ibrahim aus Tunesien. Nummer 3. Hai Marcia aus den Philippinen. Wir laden die Hauptgewinner dieses Quizzes dazu ein, vom 5. bis zum 11. September dieses Jahres Indonesien zu besuchen. Wir grüßen die Gewinner und erwarten ihre Ankunft in Indonesien. Dieses Programm wird von der Stimme Indonesien, RRI World Service, Voice of Indonesia, durchgeführt.
Kommentar: Die Meinung des RRI Außendienstes der Stimme Indonesiens über aktuelle Fragen im In- und Ausland.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, Sie hören nun den heutigen Kommentar mit dem Titel Die Auferstehung der Leistungen der indonesischen Athleten bei Asian Games 2018. Das indonesische Volk muss über die Leistung der indonesischen Athleten bei den Asian Games 2018 stolz sein. Bis Donnerstag, den 30. August 2018, haben die indonesischen Athleten 30 Gold, 22 Silber und 36 Bronzemedaillen gewonnen. Diese Leistung ist besser als das Ziel des indonesischen Kontingenten, und zwar nur 16 Goldmedaillen. Indonesien liegt jetzt in dem 4. Rang. Indonesien kann möglicherweise mehrere Medaillen gewinnen, da die Asian Games 2018 erst am 2. September 2018 enden. Das indonesische Volk muss Asian Games 2018 nutzen, um den Sport in Indonesien zu fördern. Die indonesische Gemeinschaft zeigt großen Enthusiasmus, um die indonesischen Athleten zu unterstützen. Es ist ein positives Anzeichen, um die Sportindustrie in Indonesien zu entwickeln. Die Leistung bei den Asian Games 2018 ist auch wichtig, um vor der Olympiade 2020 in Tokio zu stehen. 14 der Indonesian Gold Medaillen wurden von den Indonesian Pencaksilat-Kämpfern gewonnen. Den Indonesian Athleten ist aber auch gelungen, die Goldmedaillen in der Olympischen Sportdisziplinen wie Badminton, Gewichtheben, Taekwondo und Tennis gewonnen zu können. Im Badminton gewann Jonathan Christie eine Goldmedaille im
Herren Angel. In dem einen Athleten aus Taiwan besiegte. Die 12-Jährige Wartezeit auf Goldmedaillen bei den Herren Einzel ist bereits beendet. In der Taufik Hidayat im Jahre 2006 in Doha eine Goldmedaille überreicht hatte. Auch die Hoffnung auf eine Belebung im Herren Einzelbereich verstärkt sich. Auch das Paar Kevin und Markus schaffte es auch dem Doppel der Herren, eine Goldmedaille zu gewinnen, indem sie seine Landsleute Rian und Fajar besiegten. Susi Susanti, die Managerin des Indonesian Badminton Teams, sagte, dass die Indonesian Badminton Spieler eine große Kampfkraft gezeigt hätten, um bessere Leistungen zu erzielen. Das Felsklettern, das bei der Olympiade von Tokio 2020 ausgetragen wird, kann ebenfalls als Medaillenträger erwartet werden. Bei diesem Klettern gewinnt Indonesien müssen ihren Athleten gratulieren. Wir sollten auch stolz auf die Erfolge bei den Asienspielen sein, um jedoch bei den Olympischen Spielen in Gold die Goldmedaille zu erreichen. Müssen die Indonesian Athleten sofort wieder zum Training zurückzukehren. Es gibt keine Euphorie und übermäßige Zufriedenheit mit dem Erfolg bei den Asienspielen. Um den Ruhm Indonesiens vom Sport zu erreichen, ist es noch ein langer Weg und braucht harte Arbeit. Soweit Kommentar.
Historische Fakten präsentieren wir in der Vergangenheit und Gegenwart.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beginnen mit dem 30. August 1912, dem Geburt der indonesischen Persönlichkeit Raden Maladi. Raden Maladi wurde am 30. August 1912 in der Stadt Solo in der Provinz Zentraljava. Er war ein Sportler und ein Gründer der Radio Republik Indonesia. Er war Torhüter der indonesischen Fußballmannschaft, Vorsitzender des indonesischen Fußballverbandes, Informationsminister von 1959 bis 1962, Minister für Jugend und Sport von 1964 bis 1966 in der Zeit des ersten Präsidenten Sukarno. Er gab auch das erste legendäre Aufnahmestudio den Namen Lokananda. Das Wort stammt aus dem Namen des himmlischen Gamelan-Musikinstrumentes im hinduistischen Epos. Maladi liebte tatsächlich Musik, vor allem die Kroncong-Musik. Er komponiert zwei Lieder, die Bawah Sinar Bulan Purnama und Nyur Hijau. Dank seiner Verdienste wird das Stadion in Solo nach seinem Namen benannt. Raden Maladi erhielt verschiedene nationale und internationale Auszeichnungen. Wir kommen zu dem 30. August 1984, dem Jungfernflug der Raumfähre Discovery. Das Space Shuttle Discovery gehört zu der US-Luft- und Raumfahrtbehörde NASA. Sie ist die dritte Raumfähre nach Columbia und Challenger. Die Discovery ist nach einem der Schiffe benannt, mit denen James Cook den Pazifik befuhr und 1778 Hawaii entdeckte. Bis ihrem letzten Flug hat Discovery 39 Flüge in 365 Tage im Raumfahrt gemacht. Wir beenden das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem 30. August, dem Internationalen Tag der Verschwundenen. Der Internationale Tag der Verschwundenen ist ein jährlich am 30. August begangener Gedenktag, der an das Schicksal von Menschen erinnern soll, die gegen ihren Willen an einem Aufenthaltsort und unter Bedingungen interniert sind, die ihren Familienangehörigen oder ihren juristischen Vertretern nicht bekannt sind. Im Dezember 2006 beschlossen die Generalversammlung der Vereinten Nationen mit der Resolution 61/117 eine Konvention für den Schutz aller Personen vor dem Verschwindenlassen aufzulegen und setzte den 30. August als Tag gegen das Verschwindenlassen fest. Im Dezember 2010 trat die Konvention in Kraft. Sowohl die Konvention als auch das Römische Statut des Internationalen Strafgerichtshofs stufen Verschwindenlassen als Verbrechen gegen die Menschlichkeit ein, wodurch es von einer Verjährungsfrist ausgenommen wird und Täter somit gegebenenfalls auch noch nach über 20 Jahren belangt werden können. Das war Vergangenheit und Gegenwart. Auf Wiederhören.
Indonesien in den Bereichen Wirtschaft, Außenpolitik, Pancasila, Staatsideologie, Sport und Umwelt präsentieren wir im Programm Unser Indonesien.
Liebe Zuhörer der SIM Indonesien, die Sendung Unser Indonesien behandelt heute das Thema Aman bringt Volksfragen ins globale Klimatreffen, gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, die indigene Volksallianz der Archipels Aman wird sich mit den indigenen Volksgruppen aus anderen Ländern und Regionen vereinigen, um die Frage der indigenen Völker beim globalen Klimaaktionstreffen, dem sogenannten Global Climate Action Summit, GCAS, anzubringen. Das Treffen wird in San Francisco, den USA, vom 12. bis 14. September 2018 stattfinden. Die stellvertretende Leiterin für Institution, Kommunikation und Ressourcen von Aman, Minna Susana Setra, sagte in Jakarta am Sonntag, den 26. August, dass die Aman sich mit den globalen indigenen Volksgruppen wie Koordinatoren der indigenen Organisationen von Amazon, COICA, und der brasilianischen indigenen Organisation AIPB zusammentun werde. Minna Susana Cetra sagte dazu weiter, es gebe fünf Fragen, die von der Aman gestellt werden, wie unter anderem das Recht auf Land und Region, das Recht auf Information und Beschluss im Staat und der Stopp der Kriminalisierung und Ermordung der indigenen Völker. Die Fragen werden sich weiter erhöhen. Indigene Völker auf der Welt, einschließlich in Indonesien, den USA und Lateinamerika, stellen diese Frage. Minna Susana Setra fuhr fort, dass in etwa 45% der Opfer in 250 Tötungsdelikten indigene Völker betroffenen seien und in den letzten zwei Jahren sei die Anzahl angestiegen. Die meisten Probleme stellen mit Unternehmen, die von lokalen Regierungen unterstützt werden. Sie fügte hinzu, dass die Aman auch ein weiteres Konfliktpotenzial angesichts des direkten Finanzierungszugangs beim globalen Forum übermitteln werde, da die Verpflichtung zum Erhalt der indigenen Völker zwar anerkannt, aber niemals realisiert werde. darüber hinaus werde auch die Bedeutung der Anerkennung traditionellen Wissen ignoriert. Mina Susana Setra erklärte, dass die UN-Rahmenkonvention zum Klimawandel oder United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC, im Jahr 2018 eine Plattform des Wissens des indigenen Volkes angesichts der Milderungstechnologie und der Anpassung des Klimawandels veröffentlicht habe. Diese diene dazu, durch Technologie indigenen Völkern nachzukommen. Sie sagte dazu weiter, das Dokument des Nationalen Bestimmbaren Beitrags Indonesien oder Nationally Determined Contribution NDC Indonesien sei darin spezifisch erwähnt. Darin sei die indirekte Anerkennung über die indigenen Leute oder das indigene Volk in Indonesien beschrieben. Planmäßig werden die exekutive Sekretärin von UNFCCC, Patricia Espinosa, der Sondervertreter für Klimawandelfragen aus China, Qi Chenhua, der Leiter der Mahindra-Gruppe, Anand Mahindra, der Gesandte des UN-Generalsekretärs für Jugend, Jayatama Wickramanayak, der Sondergesandte des UN-Generalsekretär für Klimaaktion Michael R. Blomberg und der Gouverneur von Kalifornien Edmund G. Brown, dem globalen Klimaaktionstreffen GCAS in Kalifornien beiwohnen. Darüber hinaus werden auch der ehemalige US-Vizepräsident Al Gore, der Musiker Dave Matthews, der Präsidentdirektor CEO von Unilever Paul Polman, der Schauspieler Alec Baldwin und der ehemalige US-Außenminister John Kerry dabei anwesend sein. Liebe Zuhörer, das war unser Indonesien.
Liebe Hörerinnen und Hörer der SIM Indonesien aus aller Welt, die Stimme Indonesien des Stadtrundfunks RRI World Service dankt Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung treu verfolgen. Außerdem danken wir Ihnen auch für Ihre Teilnahme am Internationalen VOI-Quiz 2018. Das Internationale VOI-Quiz 2018 hat am 31. Juli 2018 geschlossen. Aufgrund des Sitzungsbeschlusses des Leiters der Stimme Indonesien Nummer 121 von 2018 über die Gewinner des Internationalen VOI-Quizzes 2018 veröffentlichen wir den Namen der drei Hauptgewinner. Diese drei Hauptgewinner bekommen einen Urlaubpreis in Indonesien. Es sind folgende Personen. Nummer 1. Petrus Pius Kerkhoff aus den Niederlanden. Nummer 2, Rasem bin Muhammad bin Ibrahim aus Tunesien. Nummer 3, Hai Marcia aus den Philippinen. Wir laden die Hauptgewinner dieses Quizzes dazu ein, vom 5. bis zum 11. September dieses Jahres Indonesien zu besuchen. Wir grüßen die Gewinner und erwarten ihre Ankunft in Indonesien. Dieses Programm wird von der Stimme Indonesien, RRI World Service, Voice of Indonesia, durchgeführt.
Lernen Sie die Vielfalt der Kunst, Kultur und des Tourismus Indonesiens im Programm Wunderbares Indonesien kennen.
Willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Kochkunst und Kultur des Landes berichten. Dieses Mal laden wir Sie dazu ein, das Gebäude Gedung Joang von Unvici näher kennen zu lernen. Außer auf der Kurzwelle 3325 kHz können Sie unsere Sendung auf über Livestream voinews.id/German hören. Liebe Zuhörer, der diesjährige und Abhängigkeitstag von Indonesien ist der 73. Jahrestag. Die Reichte und Abhängigkeit ist das Ergebnis des Kampfes der indonesischen Nation, die ihren Geist und Körper geopfert hat. Die Spur des Kampfes um die Unabhängigkeit Indonesien kann zurzeit gesehen werden, unter anderem im Gebäude Gedung Juang 45, das an der Straße Menteng Raya Nummer 31 Kebon Sirih Central Jakarta liegt. Es ist zurzeit ein Museum. In diesem Museum werden verschiedene Sammlungen der Waren der indonesischen Kämpfer aufbewahrt. Es sind unter anderem Fotos der Geschichte in Indonesien von 1945 bis 1949. Dieses Museum Juang 45 zu besuchen, sollten Sie 2000 Rupiah für die Eintrittskarte pro Person bezahlen. Infogarten bietet es die Statuen des ersten indonesischen Präsidenten und Vizepräsidenten Soekarno und Hatta. Im Museum findet man einen Raum mit einigen Stühlen gegenüber die Leinwand, wo ein Film über die Geschichte der Unabhängigkeit Indonesiens gezeigt wird. Dort ist die Rolle der Jugend von Menteng Drei, die eine große Rolle in der Unabhängigkeitsära spielte, unter anderem Soekarni, A.M. Hanafi, Hairul Saleh und Adam Malik zu sehen. Auf der linken Seite gibt es einen Raum, in dem einige Statuen nationaler Persönlichkeiten stehen. An einer Wand hängen alte Fotos von legendären Persönlichkeiten, nämlich Tan Malaka, Soekarni und Frau Mangun Sakoro. Es gibt dort auch die Fotos Soekarno gemeinsam mit Tan Malaka und Leslie der Plenarsitzung auf dem Feld Ikada. Fatima gibt es ein Diorama über die Lage auf dem Feld Ikada als Soekarno am 19. September 1945 eine kurze Rede hielt. Andere Dioramen beschreiben die Lage von August bis September 1945, wo sich Spione und Kämpfer aus ganz Jakarta im Gebäude des Museums Juang 45 versammelten, um die neuesten Informationen über die Strategie des Kampfes gegen die Niederlanden zu bekommen, wenn sie wieder nach Indonesien kommen würden. Dieses Museum hat einen kleinen Raum, in dem verschiedene Waren vom ersten indonesischen Vizepräsidenten Bung Hatta, wie unter anderem Rattanstühle, einen Arbeitsstuhl und Fotos zu sehen sind. Es gibt dort auch eine Bibliothek auf der linken Seite des Hauptraums des Museums. Im hinteren Teil des Gebäudes findet man einen offenen Platz, in dem die Präsidentenautos Rep 1 und Rep 2 geparkt wird. Diese Autos wurden vom ersten Präsidenten und Vizepräsidenten genutzt. Liebe Kulturer fosi dana ain ditunggal buta Adam ain ostelung rom daskino juang 45 ain kinderom ain foto studio und ein Souvenirladen sind ebenso in diesem Museum ausgestattet. Anfangs war Gedung Juang 45 ein Gasthaus namens Schomper Hotel, das von 1920 bis 1938 von L.C. Schomper von den Niederlanden gebaut wurde. In der japanischen Besatzung in Indonesien wurde es von dem Gansai Kanbu Sendebu, dem Ministerium für Propaganda, übernommen. Danach war es als Gedung Menteng 31 bekannt. Es wurde dann das Zentrum für das Ausbildungs- und Politikprogramm für junge Persönlichkeiten, die eine große Rolle in der Unabhängigkeitsära spielten. Sie sind als Pemuda Menteng 31 bekannt und wurden dann die Täter hinter der Entführung Soekarnos und Hattas sowie Fatmawati nach Rengas Dengklok. Es war ein Tag vor dem Unabhängigkeitstag Indonesiens. Nach der Unabhängigkeit wurde dieses Gebäude als Arbeitsministerium und als Amt des Rates der Nationalen Tageszeitung von Fitch genutzt. Dieses Gebäude wurde offiziell am 19. August 1974 vom zweiten indonesischen Präsidenten Suharto nach dem Ausbau als Museum eingeweiht. Liebe Hörer und Hörer, das war unser Bericht über Gedung Juang 45. Damit beenden wir unser Programm Muda Bares Indonesien. Auf Wiederhören.
In Jakarta in program mit der Sendung Bahasaku, unsere Sprache als Mittel zur Erhaltung der verschiedenen lokalen Sprachen in Indonesien.
Di Stima Indonesian in Jakarta in program mit der Sendung Bahasaku, unsere Sprache als Mittel zur Erhaltung der verschiedenen lokalen Kulturen in Indonesien. Liebe Zuhörerinnen, wir treffen uns wieder zu unserem Programm Unsere Sprache. Wir haben gerade ein Beispiel von Äußerung der Tolaki-Sprache gehört. Diese ist eine der lokalen Sprachen in der Provinz Sulawesi. Heute werden wir Sie dazu einladen, um die Provinz zu besuchen.
Naku ino ari Gandari, Sulawesi Tenggara, suku Tolaki. Tono lapasipolei atau tumorike, dinamako Sara atau Atora yang tamono Atorano Bonua atau hukum adat. Atoran ini dijalankan atau nyomokolakoi metarambu secara organisasi strukturlah di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, sampai desa.
Gemäß ihres Namen liegt Südostsulawesi im südostlichen Teil der Sulawesi-Insel mit Kendari als Hauptstadt. Die Provinz ist für den Wakatobi Nationalpark im Wakatobi Percikser bekannt. Das ist ein Meeresgarten, der etwa 700 funsi koralan reef art dan besits. Daru berhinaus hat di Provinsi Sulawesi no viele turistisches Potential wie seine Gesichte, Touristenattraktionen und Kultur. Di Provinsi Sulawesi ist ein Wohnhaus für 10 lokale Sprachen. Sie sind in zwei Gruppen oder Sprachfamilien aufgrund des Ortes ihrer Nutzung unterteilt. Dr. Sandra Safriti Hanan MA, die Leiterin der Sprachbüros Sulawesi, erklärt.
Jadi dari hasil pemetaan bahasa yang dilakukan oleh Badan Bahasa dan Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara itu ada 10 bahasa daerah lokal. Jadi di Sulawesi Tenggara itu kondisinya begini, ada 2 rumpun bahasa.
Nach dem Ergebnis der Sprachkartierung, die von der Sprachbehörde und vom Sprachbüro Südostsulawesi durchgeführt worden ist, gibt es 10 lokale Sprachen mit 2 Sprachfamilien, die Bungkulaki und die Munabuton. Bungkulaki befindet sich im Festland der Sulawesi-Insel, während Munabuton auf den Inseln, die sich in der Provinz Südostsulawesi verbreiten, gesprochen wird. Die Tolaki-Sprache, die Moro-Nene-Sprache, die Kalisusu- und Kulambacu-Sprache gehören zu der Sprachfamilie von Bungkulaki. Die Wolio-Sprache gehört zur Sprachfamilie von Munabuton, die Sprachen Wolio, Munawakatobi, Lhasa, Limo, Kamaru und Busoa. Liebe Zuhörer, Dr. Sandra sagt auch, dass die Sprachfamilien von Bungkulaki und Munabuton Nachkommen der austronesischen Sprachfamilie seien. Außer Südostsulawesi wird auch die Sprachfamilie von Bungku, genannt auch Bungku Tolaki, im östlichen Teil der Provinz Central Sulawesi gesprochen. Man kann keine der 10 Sprachen in dieser Provinz als Sprache mit den meisten Sprechern bestimmen. Das liegt daran, dass jede Sprachfamilie und jede Insel eine eigene Sprache haben.
Kita tidak bisa melihat yang mana yang paling banyak digunakan karena misalnya kan ada wilayah daratan dan ada wilayah kepulauan. Nah, yang di daratan Sulawesi itu, yang masuk di daratan Sulawesi itu, yang paling banyak digunakan itu bahasa Tolaki dengan bahasa Moronene. Nah, untuk pulau-pulau yang tersebar di wilayah Sulawesi Tenggara, ya itu masing-masing punya bahasa. Misalnya untuk Pulau Buton, di sana ada 2, ada bahasa Muna, ada bahasa Wolio. Untuk Pulau Wakatobi, ya otomatis menggunakan bahasa Wakatobi.
Wir können nicht sehen, welche Sprache am meisten benutzt wird, weil sie sich auf dem Festland und der Inselgruppe befindet. Im Festland des Jumlan Sulawesis gehört, werden die Tolaki-Sprache und die Moronene-Sprache meistens verwendet. Für die in Südost-Sulawesi verbreiteten Inseln haben sie jeweils eine eigene Sprache. Beispielsweise gibt es auf der Buton-Insel 2 Sprachen, die Muno- und Wolio-Sprachen. Für Wakatobi verwendet man automatisch die Wakatobi-Sprache. Liebe Zuhörer, hier sind einige Wortbeispiele auf der Tolaki-Sprache. Inaku, Inaku oder auf Deutsch ich. Ingo o, du. Ingito, Ingito, wir. Ihiro, Ihiro, si. Ingo miu, ir.
Di Steam Indonesian in Jakarta in program mit der Sendung Bahasaku, unsere Sprache als Mittel zur Erhaltung der verschiedenen lokalen Sprachen in Indonesia.
Liebe Zuhörer, wenn Sie Kritik oder Vorschläge haben, bitte senden Sie diese an unsere E-Mail-Adresse voi@voinews.id oder auf die Seite unserer sozialen Medien wie Facebook The Voice of Indonesia und Twitter @voiindonesia. Das war das Programm Bahasaku, unsere Sprache, als Mittel zur Erhaltung der verschiedenen lokalen Kulturen in Indonesien.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesien aus aller Welt, die Stimme Indonesien des Stadtrundfunks RRI World Service dankt Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung treu verfolgen. Außerdem danken wir Ihnen auch für Ihre Teilnahme am Internationalen VoIQuiz 2018. Das Internationale VoIQuiz 2018 hat am 31. Juli 2018 geschlossen. Aufgrund des Sitzungsbeschlusses des Leiters der Stimme Indonesien Nummer 121 von 2018 über die Gewinner des internationalen VoIQuizes 2018 veröffentlichen wir den Namen der drei Hauptgewinner. Diese drei Hauptgewinner bekommen einen Urlaubpreis in Indonesien. Es sind folgende Personen. Nummer 1. Petrus Pius Kerkhoff aus den Niederlanden. Nummer 2, Rasem bin Muhammad bin Ibrahim aus Tunesien. Nummer 3, Hai Marcia aus den Philippinen. Wir laden die Hauptgewinner dieses Quizzes dazu ein, vom 5. bis zum 11. September dieses Jahres Indonesien zu besuchen. Wir grüßen die Gewinner und erwarten ihre Ankunft in Indonesien. Dieses Programm wird von der Stimme Indonesien, RRI World Service, Voice of Indonesia durchgeführt.
Musik Regenbogen präsentiert ein interessantes Musikprogramm und die Lieder von Indonesien.
Hallo liebe Zuhörer der Stimme Nations. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Dieses Mal präsentieren wir Ihnen die nostalgische Poplieder, die von dem indonesischen Sänger Bob Tutupoli gesungen werden. Am Anfang unseres Programms hören Sie das Lied mit dem Titel Wi Duri. Dieses Lied hat Bob Tutupoli in der Öffentlichkeit populär bewegt. Gute Unterhaltung.
Suatu senja di musim yang lalu, ketika itu hujan rintik, terpukau aku menatap wajahmu di remang cahaya sinar pelangi. Lalu engkau tersenyum, ku menyesali diri. Tak tahu apakah arti senyummu. Dengan mengusap titik air mata, engkau bisikan deritamu. Tersentuh hati dalam keharuan, setelah tahu apa yang terjadi. Sekian lamanya engkau hidup seorang diri, ku ingin membalut luka hatimu. Widuri, elok bagai rembulan, oh sayang. Widuri, indah bagai akan menyayangi.
sayangku, karena lelah senja bersedih. Pada dirimu kulihat keindahan yang sungguh.
Sekian lamanya engkau hidup seorang diri, ku ingin membalut luka hatimu.
Liebe Musikfreunde, diese Zeit war das Lied Widuri sehr populär in Indonesien. Die Popularität des Liedes, das von Slamet Adriati komponiert wird, ist zeitlos. Viele Musiker Indonesien wie Yuni Shara und Delon haben bisher dieses Lied wieder arrangiert. Das Lied, das im Jahr 1977 veröffentlicht wurde, beschreibt über einen Mann, der ein hübsches Mädchen namens Widuri bewundert. Liebe Zuhörer, hören Sie nun das folgende Lied von Bob Tutupoli mit dem Titel Tinggi Gunung Seribu Janji. Viel Spaß beim Zuhören.
Memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata. Tinggi gunung seribu janji, lain di bibir, lain di hati. Takkan lama, hanya satu hari saja. Seribu tahun tak lama, hanya sekejap saja. Kita akan berjumpa pula.
Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unser Programm in deutscher Sprache von RRI Außendienst der Stimme Indonesiens Voice of Indonesia hören.
Hören Sie jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 oder auf 1785 Kilohertz hören. Bitte richten Sie Ihre Kritiken und Meinungen an den RRI Außendienst Voice of Indonesia, RRI Funkhaus im 4. Stock, Jalan Medan Merdeka Barat Nummer 54, Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 10110. Außerdem können Sie in Facebook The Voice of Indonesia und Twitter @VoiceIndonesia sowie Instagram Voice_of_Indonesia auf einer gemeinsamen Plattform treffen.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens Voice of Indonesia informieren, verbinden, würdigen.